Schön, dass ihr da seid heute Morgen. Wir haben ein spannendes Thema. Habt ihr schon mitbekommen von meiner Tasche? Von da vorne steht es auch noch einmal ganz genau. Aber stell dir mal vor, ihr geht an einen Briefschalter bei euch, an einer Brief, wie nennt man das, Briefbox oder was weiß ich, wie ihr nennt, Briefkasten. Kasten ist der beste Begriff, genau. Und ihr holt da einen Brief raus und ihr merkt schon, das kommt von einem Nachlassgericht, also von einer ganz offiziellen Stelle. Und ihr öffnet den schnell und guckt da rein. Und da steht tatsächlich drin, dass ihr als Erben für so einen entfernten Onkel, den ihr da habt, eingesetzt seid. Und ihr wisst, das ist ein wohlhabender Onkel gewesen. Also der hat richtig Cash gehabt. Ja. Und jetzt seid ihr als Erben eingesetzt. Ihr werdet dieses Erbe empfangen. Gut, der Staat kassiert auch ab. Bei entfernten Verwandten wollen sie auch viele Prozente haben. Aber immerhin, es bleibt dann doch unwahrscheinlich viel über. Ein großer Schatz, den ihr da habt. Was für ein Gefühl würde das bei euch auslösen? Also, wenn ich da an mich denke, ich täte da strahlen. Das wäre so ein Glücksmoment, der fast nicht fassbar ist. Also ein ganz besonderer Moment im Leben. Und jetzt stellt euch mal vor, es geht nicht nur um eine kleine Villa und ein bisschen Millionenbeträge oder irgend so. Es geht um noch viel, viel mehr. Es geht im Grunde genommen um Ewigkeit, um Leben, das gar nicht endet. Ein Leben, das in einer Fülle und Herrlichkeit ist. Wie sehr ist dann die Freude? Ja. Das ist im Grunde genommen die Hinführung zu dem, es ist schon was ganz, ganz Tolles, wenn man weiß, und das hat der Apostel Paulus im Text, wo wir heute angucken, den Leuten bewusst gemacht, ihr seid enorm reich beschenkt. Da sind an Pfingsten 3000 Leute genau zu dem gekommen, sind zum Glauben an Christus gekommen. Gut, der Apostel Paulus war selber nicht drin, da hat Gott seine eigene Geschichte gehabt vor Damaskus, aber immerhin, im Grunde genommen weiß auch er, was für ein Geschenk das ist. Und jetzt war der vor einiger Zeit zurück in Ephesus gewesen, ist jene Stadt am Mittelmeer, Handelsstadt und Stadt, wo Leben war und wo auch Kult war. Da wurde Diana, der Epheser, wurde da ein Tempel verehrt. Also von daher ein ganz besonderer Ort. Und da hat Paulus 3 Jahre drin verbracht. Also hat da gelehrt, zuerst in der Synagoge, dann aber wiederum haben die ihn rausgeschmissen und da gab es Probleme. Und dann hat er frei und offen an anderen Stellen gelehrt und dann sind Leute zum Glauben gekommen, bis dann ein Goldschmied einen Aufstand gemacht hat, weil sie merkten, ihn geht die Finanzen raus, also die können nicht mehr so viel verkaufen wie vorher, weil die Leute Christen werden und das dann natürlich das Geschäft schädigend ist und dann im Endeffekt landet Paulus dann, dass er gegangen ist von Ephesus. Aber Jesus ist geblieben und da ist eine Gemeinde entstanden und er kennt die natürlich jetzt sehr gut und den Christen Ephesus macht er bewusst, was sie in Jesus haben. Und er malt ihnen vor Augen, wer er ist und wie herrlich er ist und er betet für sie und darum gibt er ihnen auch Hinweise, wie sie dann auch im Leben mit Jesus leben können. Und ich möchte uns diesen Text mal lesen, der uns gegeben ist, da Vers 1 ist mir wichtig geworden. Schaltet es rechts, genau, alles. Auch ihr, also ich habe Luther-Übersetzung heute genommen, keine moderne, weil ich gucke immer wieder, wo sind wir ganz nah an dem, was Paulus damals gesagt hat. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt oder den Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich im Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in der Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnaden seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es und nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin
wandeln sollen.
Mein erster Gedanke heute Morgen, geht er nicht. Drehe ich den falschen Knopf? Ah, nimm mal halt den, ist auch recht. Ist ja egal, ich drücke immer das Falsche irgendwie. Weiß auch nicht. Okay, also nicht halt mal das so falsch, ich muss ja vorwärts gehen. Genau, jetzt sind wir. Vor dem Beschenktwerden, das ist der erste Gedanke. Also ich freue mich immer, wenn Menschen mir erzählen, wie sie zum Glauben gefunden haben. Und es sind für mich immer so besondere Momente, weil das ist ja real, das ist das Leben im Grunde genommen, wenn Menschen Jesus Christus erkennen. Hier blickt Paulus zurück auf diese Leute in Ephesus und er zeigt ihnen, was sie denn vorher gewesen sind. Und für mich ganz krass, wie er hier redet, aber noch krasser ist, dass er hier auch den Begriff uns erwähnt. Der passt hier förmlich gar nicht rein. Da würde ich sagen, Paulus, du doch nicht. Also, du warst doch so ein anständiger Mensch gewesen. Du warst doch ein Jude, der sich echt orientiert hat am Gesetz Gottes. Also, du doch nicht. Aber nee, Paulus stellt sich da mit rein. Er weiß, dass all sein damals jüdisch frommes Leben ihn nicht hat retten können. Er sagt mal später drüber im Philipperbrief, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Neue Genfer Übersetzung, dieser Vers, Philipper 3, Vers 7. Also er merkt, was ich früher gewinnachtig war, aus dem Hause und so weiter, Geschlecht da und alle war in jüdischer Tradition drin und so weiter, er hat sich alles dran gehalten. Das ist ihm als Schaden geworden, als Verlust geworden. Darum stellt er ihnen eben vor Augen, was ihnen geschenkt ist, den Leuten dort in Ephesus. Gucken wir mal rein. In den Textteil wiederum falsch, also so rum. Auch ihr war tot. Boah, die Begrifflichkeit, das ist ja schon etwas, was auslöst. Hier geht es um natürlich tot sein, geistlich gesehen. Ihr habt keine Hoffnung gehabt. Ihr habt keine Verbindung zu Gott gehabt. Im Grunde genommen habt ihr einen Punkt, wo ihr nicht wisst, was kommen wird. Ja? Ihr seid auf jeden Fall von Gott getrennt. Das war eure Hintergrund und da kann auch niemand helfen. Wie willst du Toten zum Leben helfen? Das funktioniert im Grunde genommen nicht. Da muss was anders passieren. Da muss was von außen passieren. Und das ist das Wunder, das Geschenk, das uns gegeben ist. Also die Ursache, die Paulus hier uns vor Augen malt, sind natürlich die Übertretungen und Sünden. Das ist der Hintergrund, der da ist. Und man muss sagen, zunächst einmal die Sünde überhaupt, nämlich der Ungehorsam. Dass man das Wort Gottes nicht achtet. Das ist der entscheidende Punkt. Und das bedeutet im Grunde genommen, du hast kein Leben, du bist tot. Ja? Du hast im Grunde genommen keine Hoffnung. Jetzt geht er weiter, wo er dann auch deutlich macht, in denen eben auch er, deswegen spricht er auch hier von uns, gewandelt ist nach der Art der Welt. Da hat man sich orientiert, wie andere leben, aber auch natürlich mit dieser Ausrichtung. Und interessanter Punkt auch noch unter dem Mächtigen. Also letztendlich gesteuert von einer fremden Macht. Wir wissen heute vom Feind Gottes. Ja? Und klar, so ein Leben hat keine Hoffnung. Da kann sich nichts dran ändern. Da ist eine Hoffnungslosigkeit. Und dann spricht er ja deswegen weiter, unter ihnen haben nachher auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches. Und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns, von Natur wie auch ihr anderen. Also an der Stelle sind Juden und Heiden auf einer Ebene. Keine Hoffnung, dass sie durch das, was sie leben und tun, vor Gott gerecht sein können. Bitte, wir müssen eins gleich unterscheiden. Hier geht es nicht um moralische Sichtweisen. Ob ein Mensch nett und freundlich und gut ist und so weiter, oder ob ein böser Mensch ist, oder wie man es aussieht, das sind die moralischen Sichtweisen, um die geht es nicht. Sonst geht es um die Tatsache, wohin ich gehöre, wo meine Zugehörigkeit ist. Und das ist klar, von Natur aus war die Zugehörigkeit von eben nicht bei Gott, sondern in einem Lebensstil und Lebensinhalt, der weit von Gott getrennt ist. Und das sagt Paulus selbst denn auch von sich. Ja? Ich würde sagen, was war da bei Paulus gewesen? Der hat gemeint, der macht's recht, aber was für ein Hass hat in ihm Raum gewonnen. ein Zorn, der ihn sogar hinreißt, dass er Leute vor Gericht zieht und nicht davor zurückschritt, dass die gesteinigt werden und dabei auch ums Leben kommen können. Das sind die Spuren von diesem frommen Paulus hinten drin. Da hätte er doch reagieren müssen. Das kann nicht richtig sein, wie ich da lebe. Aber er hat es in dem Moment noch nicht erlebt. Aber Gott. Na, gehen wir gleich weiter. Ja, das sind, wo ist das? Aber Gott. Aber Gott, da sind wir ja. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit. Das musste geschehen. Hat Gott eingegriffen? Weil wenn Gott sich nicht offenbart hätte, wenn Gott nicht geredet hätte, wenn Gott nicht seine Gnade deutlicher werden hätte lassen, da hätte der Mensch keine Hoffnung gehabt. Und genau das geschehen. Seine Liebe, seine große Liebe, seine Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, seine Wärme, kann man sagen, die Liebe, die einzigartig ist und die den Menschen im Blick hat, damit die Toten zum Leben kommen. Ich finde das gewaltiges Bild. Stellt euch vor, da ist einer verstorben, dann kommt einer zurück ins Leben, der tot war, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Eben wie durch den Glauben an ihn. Was für ein großes Geschenk. Ein junger Mann hat mal gesagt, ich glaube nur, was real ist. Und der Pastor antwortet ihm, ich glaube auch nur, was real ist. Aber was real vor Gott ist. Und das ist genau diese Sache. Diese Trennung ist da gewesen und jetzt sind sie durch Gottes Gnade beschenkt. Und darum geht es im zweiten Gedanken heute Morgen. Beschenkt womit? Aus Gnade seid ihr gerettet. Oder quasi unter nochmal, denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Also ich muss zugeben, Gnade war für mich so früher so ein Thema, was halt zum Glauben irgendwie dazugehört. So ein Stichwort, wo man halt entdecken muss, um was geht's da eigentlich. Aber da habe ich an einem Abend mal in meiner Fortbildung zusammengesessen mit einem Mann, das ist der Gerald Wieser, wenn ihr den kennt, ich weiß nicht. Und dieser Gerald Wieser, dem ist das Thema sehr wichtig geworden, hat sehr daran gearbeitet und haben wir an einem Abend mal darüber unterhalten. Und es war auch für mich so wie so eine Entzündung. Er hat dann hinterher den Grace Today Verlag gegründet. Den gibt es heute, könnt ihr mal gucken. Da hat er lauter Schriften, wo es ums Thema Schwerpunkt Gnade geht. Und dann habe ich begriffen, Gnade ist nicht nur ein Thema, wo man eben im Glauben sich irgendwann mal mit beschäftigt und was irgendwie auch dazugehört, sondern Gnade ist eigentlich das Entscheidende. Das ist wie der Schlüssel, um zu verstehen, Gottes Liebe, seine Art zu verstehen. Es gibt ja ein prominentes Beispiel dazu, das Lied Amazing Grace. Ja? Da haben wir das ja. Ja? Und das hat der John Newton, das war ja ein Mann, auch war ein Seefahrer gewesen, der wohl ein kaputtes Leben geführt hat, der genau so ein Leben geführt hat, wie es uns beschrieben worden ist hier von Paulus, total chaotisch und Verbrechen und ist im Gefängnis gelandet. Also ein Mann, der absolut fernab von jedem Glauben war. Und dann hat er ein Buch gelesen und dann kam jene stürmische Nacht, wo er praktisch dann beinahe ums Leben gekommen wäre. Und da ist ihm Jesus begegnet. Und da ist ihm das entscheidend wichtig geworden. Und dann spricht er eben in seinem Lied von der Gnade, von der überwältigenden Gnade Gottes. Da hat er kapiert, das ist das Entscheidende in meinem Leben. Denn Gnade ist unverdientes Zuwendung Gottes. Ohne Grund wendet sich Gott freundlich zu und lässt uns seine Güte, seine Barmherzigkeit, lässt uns erleben, dass wir aufstehen können in ein anderes Leben, in ein Leben der Hoffnung, in ein Leben der Zuversicht. Das macht im Grunde genommen Gnade aus und das ist das Entscheidende und Wichtige. Sehen wir zum Beispiel bei dem Gleichnis, das kennt ihr vielleicht, vom verlorenen Sohn. Wie der nach Hause kommt und denkt, hat sich sowas ausgedacht, was er da jetzt reden soll, dass der Vater ihn dann aufnimmt wie ein Tagelöhner und so weiter. So hat er sich's gedacht irgendwie und hofft auf die Gnade des Vaters, dass der so freundlich ist, dass er ihn als Arbeiter aufnimmt. Aber es geschieht was ganz anderes. Der breitet seine Arme aus und er schließt diesen stinkenden, dreckigen Mann da in die Arme rein. Und da ruft er das ganz tolle Botschaft, dieser, mein Sohn, war tot. und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Er hat eine Freude und er nimmt ihn nicht nur als Arbeiter auf, sondern er nimmt ihn ganz in sein Haus auf. Was für ein Geschenk. Das ist Gnade. Etwas, was man überhaupt nicht zu erwarten hat. Das ist Gottes Gnade und Treue. Und wie geht's weiter? Und er hat uns mit ihm auferweckt, mit eingesetzt in den Himmel. Also seine Gnade beinhaltet nicht nur, dass ich ein neues Leben hier auf dieser Welt beginne, sondern dass da im Himmel schon was passiert ist. Ja? Da ist was Entscheidendes passiert, nämlich da habt ihr, jetzt hängt es so rum dran, machen wir halt so, einen reservierten Platz im Himmel. Ist das nicht großartig? Stellt euch das mal bildlich vor. Da ist irgendwo ein Platz und da steht euer Name drauf. Ja? Und das steht fest. Ja? Was für ein Geschenk. So wirkt sich Gnade aus. Beschenkt ohne jeglichen Hintergrund. Allein, weil ihr Jesus glaubt. Weil ihr an den Auferstandenen, den gekreuzigten, auferstandenen Christus glaubt. Dass ihr wisst, das ist mein Herr. Der hat für meine Sünde sein Leben gelassen. Er ist der auferstandene Leben. Weil ihr an ihn glaubt, habt ihr sogar schon den Platz im Himmel. Wow, was für ein Geschenk. Und dann kommt er weiter. Und das finde ich wichtig, dass er das macht, der Paulus hier. Dass er sagt, nicht aus Werken. Nicht aus Werken. Dass es ganz klar ist. Nicht, weil irgendjemand was gemacht hat. Weil er freundlich gewesen ist. Weil er Gutes getan hat. Irgendjemand. Oder weil er irgendwie sich entsprechend verhalten hat. Gar nicht. Überhaupt nicht. Der Hintergrund der Gnade Gottes ist nicht irgendwas, was ihr getan habt. Sondern ist allein, was Jesus getan hat. Und weil er an ihn glaubt. Das ist der entscheidende Schritt. Und ich wünsche mir so, dass wir das kapieren. Um darum geht's. Das macht Gnade aus. Alles, was Menschen tun können, kann nicht retten. Unmöglich. Das haben wir im alten Bund gesehen. Die Gebote Gottes sind eindeutig und klar, aber kein Mensch kann sich daran orientieren, auch die frommen Juden nicht. Die versuchen es bis heute. Könnt ihr mal fragen, die strengen sich an und glauben, wenn sie wirklich den Schabbat halten würden, die Juden miteinander, dann würde der Messias kommen. Das ist ihre Vorstellung heute. Ja? Die Menge ist Unterschied. Der eine denkt schon beim ersten, wenn man einmal hält, die anderen meinen, sind mehrere dann. Aber immer meinen wir Menschen, und das steckt so tief drin, so funktioniert Religion, ich muss irgendwas tun. Und Gnade ist anders. Es ist getan durch Christus. Und es ist mir geschenkt. Auch wenn ich denke, kann ich doch gar nicht fassen. Ist doch unmöglich. Doch, es ist so, es ist genau so, nicht anders. Du bist beschenkt von ihm. Ist im Alten Testament schon angedeutet worden. Ich war letztes Mal zu euch, war es letztes Mal oder vorletztes Mal, da habe ich euch von dem Naaman erzählt. Erinnert euch noch? Der ist ja gesund geworden, ist auch zum Glauben gekommen an den Gott Israels. Ganz wunderbar. Ja, und der wollte jetzt natürlich nach seiner Heilung bezahlen. Der wollte von dem vielen Gold, was er da mitgeschleppt hat von Syrien, was dafür hergeben. Ja, ein bisschen Wertschätzung. Das hätte man nicht als Bezahler sehen müssen, als Dankbarkeit. Einfach so ein Ausdruck des Dankes. Und was hat der Elisa gemacht? Hat es abgelehnt. Nee, geh hin, nimm dein Gold und Silber mit. Ich will nichts von dir. Dass er begreifen kann, es geht nicht, dass du irgendwas tust. Du bist nicht gesund geworden, weil du irgendwas getan hast, sondern weil Gott es dir schenkt und du mit ihm rechnest. Das macht Gnade aus. Und das ist so etwas Einzigartiges und Herrliches. Und ich wünsche mir so, dass wir das selber neu begreifen, neu verstehen, was Gnade ist, wie herrlich das ist, beschenkt zu sein. Und ich frage mich selber, ist mir das bewusst oder wie ist mir es bewusst? Ja? Und ich stelle meinem Leben oftmals fest, dass so vieles Äußere ist, wo da Sorgen kommen und Probleme kommen und dann vergisst man so schnell. Ich brauche doch keine Angst zu haben. Vor was denn? Ich bin doch in Gottes Hand. Was soll denn kommen? Es kann mich doch nichts von ihm trennen. Ja? Und trotzdem kommen eben immer wieder so Sorgen und Ängste. Es ist so herrlich, mit Gnade beschenkt zu sein. Aber beschenkt wofür? Das ist die Frage, wo sich auch, warum? Das Geheimnis ist ganz einfach.
Einfach nur, dass Gottes Liebe deutlich wird. Versteht, das ist der Hauptpunkt. Gottes Liebe, da soll deutlich werden. Gottes Liebe soll klar werden, wie er nicht ist wie ein Angler. Weißt du, der Angler wirft einen Köder aus und will einen Fisch fangen, ja, damit er gefangen wird. So wirft Jesus keine Köder aus, um Menschen zu fangen für irgendwas, ja. Sondern das ist die pure Einladung, das ist Geschenk. Ich habe alles für dich getan und du darfst wissen, du bist geliebt und du darfst bei mir sein. Aber klar, das kann was auslösen dann bei uns in uns. Das kann eine Freude auslösen. So wie so ein Kind, das einen dann anlächelt. Ich habe vor 9 Wochen ein Enkelkind bekommen, also nicht ich direkt, also meine Schwiegertochter hat es zur Welt gebracht. Aber es ist was Großartiges, gell? Wenn man das Kind so sieht, da denke ich, Mensch, das Kind kann nichts tun, kann nicht dem Haushalt mithelfen, kann nicht irgendwelche Erledigungen für die Mutter machen, überhaupt nichts. Das ist einfach nur da und wird von den Eltern geliebt. Ich finde es so fantastisch, das zu beobachten. Und wie auf den letzten Wochen dann das Vertrauen gewachsen ist. Man merkt schon, jetzt kann es schon lächeln. Und jetzt macht die Mutter schon ein paar Videos und schickt sie uns als mal, dass wir uns mitfreuen können. Ja? Und mitfreuen, wie sich das Kind entwickelt, wie man spürt, Mensch, das ist so eine tiefe Verbundenheit. Genau so ist es doch mit Jesus. Genau so. Der Vater im Himmel, der freut sich so über die Maßen, dass wir mit ihm verbunden sind. Und lass uns seine Liebe deutlich werden. Und interessant ist, beschreibt er auch hier, damit er in den kommenden Zeiten erzeige die überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Also die Welt soll's erleben, den überschwänglichen Reichtum der Gnade Gottes, die Liebe Gottes. Es ist interessant, wenn man da ein bisschen in die Geschichte reinschaut, der letzten Jahrhunderte, da kann man da Punkte finden, wo man echt staunt. Zum Beispiel die Römer, das waren damals Leute, also wo praktisch so, ich sag mal so, die waren glücklich, wenn es ihnen gut ging. Ja? Aber wenn da jemand eine ansteckende Krankheit gehabt hat, dann sind sie schnell geflohen, dass ihnen ja nichts vom Schicksal irgendwo, dem was ihnen beschert ist, genommen wird und sie sich anstecken könnte. Dann hätten sie die Kranken krepieren lassen, regelrecht. Und jetzt sind da die ersten Christen gewesen damals. Und die haben es nicht gemacht. Sondern die sind denen in Liebe begegnet. Haben sich ihnen angenommen. Auch unter eigenem Risiko ihr Leben dafür lassen zu müssen. Wisst ihr, und das haben die Leute wahrgenommen. Und die haben sich gefragt, hey, warum sind die so? Andere sind doch anders, warum sind die so? Und dann, so hat sich ganz viel das Evangelium von Jesus ausgebreitet, indem, dass die Liebe Gottes, die Glaubende empfangen haben, sie gelebt haben in ihrem Alltag, das war ein wahnsinniger Motor damals gewesen. Ich weiß noch gut, im vorigen Bezirk war ich, wo ich dort war, da war ein psychiatrisches Landeskrankenhaus. Und klar, dass da immer wieder Patienten oder Leute, die in der Nachsorge dann hinten dran waren, dann aufgetaucht sind in unseren Gottesdiensten. Und dann sagt mir mal einer der Pfleger von dem Heim, sagt, weißt, bei euch haben die Leute immer noch am längsten ausgehalten. Ich fand das so ein gigantisches Zeugnis. Woanders den Verein, da sind die schon lange rausgeflogen oder werden sie ausgegrenzt. Und in der Gemeinde da werden sie eingeschlossen. Da werden sie angenommen, so wie sie sind. Da erfahren sie Liebe. Nicht aus dem, weil sie irgendwas tun und irgendwie was oder mir irgendeine Verpflichtung. Nee, das geschieht einfach, weil wir wissen, wer Jesus ist und was wir erlebt haben in unserem Leben. Denn genau das beschreibt Paulus nämlich an dieser Stelle noch. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Nicht wir müssen irgendein Werk tun, sondern in der Verbindung mit Jesus fließt einfach die Liebe Jesu auch durch unser Leben raus. Und das wünsche ich euch, dass ihr es auch erleben dürft, wie Jesus durch euer Leben strahlt. Ich sag mal so, das ist dieser Satz, den möchte ich euch mitgeben. Jesus macht den Unterschied, nicht unsere Lebensumstände. Also was unser Leben ist, das spielt irgendwie gar keine Rolle mehr, sondern Jesus macht den Unterschied. Und wer das verstanden hat, Entschuldigung, bei dem geschieht Großes. Der kann erleben, was er, dieser Gott, tut in eurem Leben und durch euer Leben. Aber jetzt soweit mal Theorie. Wie sieht es jetzt in der Praxis aus? Mal ein Bild zum Einstieg. Ich war im Urlaub im Allgäu gewesen und da war mal Nesselwang, da so eine Bergbahn hochgefahren und auf einmal habe ich was entdeckt, das wusste ich nicht, das kannte ich nicht. Und zwar kann man da oben nämlich fliegen. Also nicht, dass man da Flügel kriegt, wie die Vögel irgendwie oder sowas, auch kein Gleitschirm oder irgendein Flugzeug. Nein, da kriegt man so eine Halterung angeschnallt und dann hängt man da einfach am Seil oben dran. Und derjenige, wo da oben auf dem Turm steht, schuckt dann noch ein bisschen ab oder gibt dann noch irgendwo so ein bisschen einen Drive, ja? Und dann fliegst du da hunderte Meter durch diese Landschaft hindurch nach unten. Muss ein cooles Gefühl, nicht ganz billig verschwabt, da müssen Sie schon rechnen, aber kann man sich ja mal gönnen, so einen Flug nach ein paar hundert Metern nach unten, ja? Wenn man das Gefühl entwickelt, jetzt fliege ich so wie ein Vogel da in der Luft drin, ohne dass ich Flügel habe, ja? Und ich viel zu schwer dafür wäre, da irgendwo hinzukommen. Und ich weiß auch mit meinem Gewicht, wahrscheinlich hätte die Anlage vielleicht auch ein bisschen Probleme, weil ich habe unten gemerkt, man darf nicht zu schnell sein, sonst kommt man da ein bisschen mit Drive an. Da muss man entsprechend abgebremst sein, damit da nichts unten nichts passiert. Aber ich fand es ein tolles Bild und es nimmt mit. So gehalten, so hat der Herr mich in der Hand und leitet mich, weil er mich liebt. Und das macht eben mein Leben mit Jesus aus. Und das ist so entscheidend. Und darum so ein paar Gedanken. Freu dich darüber, dass du ein Beschenkter bist. Dass du beschenkt bist von dieser Liebe, von diesem liebenden Gott. Von dieser Gnade Gottes erfüllt bist. Freu dich darüber. Es ist wichtig, das anzunehmen. Dass das Raum hat. Paulus sagt mal, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Es kann doch nichts mehr mit uns sein, was uns schaden kann. Nun, weiteren Gedanken. Entdecke täglich die Gnade Gottes. Es wünsche ich euch, dass ihr diese Gnade Gottes erlebt in eurem Alltag. Dass er ihn erlebt. Ich will zum Schluss noch erzählen, ich weiß nicht, wer am Mittwoch entdeckt hat, da war ein ganz besonderer Tag. Vor 350 Jahren ist Paul Gerhardt gestorben. Ja, kennen, der hat so Lieder gedichtet. Ja. Ein großer Mann, also Lieder. Also nachdem das so richtig begonnen hatte, hat er ein Fünftel von den Liedern im Gesangbuch ausgemacht. Etwa. Also unglaublich, also, was der Mann eine Gabe hat zu formulieren, obwohl der es echt heavy gehabt hat in seinem Leben. Ich will es mal so sagen. Mit 14 Jahren war der vollweise. Dann hat er studiert später, Fürstenschule, da Grimma, dann Studium in Wittenberg, während dem 30-jährigen Krieg. Der musste 14 Jahre studieren. Das hört sich jetzt lang an für uns, aber da war halt der 30-jährige Krieg, da musst du gucken, wo du Brot hast zum Essen. Und dann musste er nebenher als Hauslehrer arbeiten, dann musste er irgendwo sein Geld verdienen und dann nebenher noch weiter zu studieren, bis er dann irgendwann mal fertig ist. Ja. War kein so ein Dauerstudent wie heute, sondern ein Überleben dann, wie das so schön ist. Und hat dann letztendlich dann auch eine Hauslehrerstelle an, war gar kein Pfarrer geworden zuerst, war Hauslehrer. Und in Berlin hat er dann einen Kantor kennengelernt, der seine Lieder dann vertont hat und da sind die bekannt geworden. Ich will euch mal ein Lied, nur ein Vers mal vorstellen. Und was der Mann erlebt hat, seine Frau, er hat erst mit 48 geheiratet. Also, ja, das ist dann schon ein gereifteres Alter, ja? 48 hat er seine Frau geheiratet in dem Lehrhaushalt, wo er gelebt hat, hat er sie kennengelernt, das war auch geschickt. Und dann ist die aber vor ihm gestorben. Also die waren gar nicht so lange verheiratet gewesen. Alle drei Töchter, die er gehabt hat, sind verstorben. Sein Bruder ist verstorben, sein älterer Bruder. Nachher bleibt im Grunde, wo er dann gestorben ist, da hat er nur einen Sohn noch gehabt, der so von seiner Familie noch geblieben ist. Unglaublich. was dieser Mann an Leid erfahrt hat. Und dann hat er Folgendes gedichtet, nur ein Vers mal rausgegriffen. Lobe den Herrn, alle, die ihn ehren. Lasst uns mit Freuden seinem Namen singen und Preis und Dank zu seinem Altar bringen. Lobe den Herrn. Versteht ihr das? Das ist einer, der nicht an den Lebensumständen hängt, sondern der sich weiß in der Gnade Gottes. Und das wünsche ich euch für euer Leben in dieser Woche. Dass wir wissen, wir leben in dieser Gnade Gottes. Dieser Jesus ist da und er führt mich und wird mich nicht verlassen. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann hat alles ein gutes Ende. Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Ganz einfach. Mit Jesus unterwegs sein, dann nimmt alles ein gutes Ende, weil er der Entscheidende ist. Was für ein Geschenk. Lasst uns beten, Herr Jesus Christus. Und es lässt uns an diesem Text neu entdecken, wer du bist. Warum du in diese Welt hast kommen müssen, weil anders wäre es nicht möglich gewesen, dass Menschen eine Hoffnung haben. Wir sind so überreich beschenkt in deiner Gnade. Und wir dürfen wissen, wir sind in deiner Hand. Wir müssen nichts tun und müssen auch nichts leisten, auch als Christen irgendwie. So dürfen wir wie so ein kleines Kind einfach nur empfangen, deine Liebe empfangen und von dir erfüllt sein. Und das schenke du auch in dieser Woche, dass das durchstrahlt und dass das deutlich wird, Herr Jesus, dass wir beschenkt sind von dir und als Beschenkte dann auch leben in unserem Alltag zu deiner Ehre. Lass du uns ein Segen sein. Amen. Jetzt ist diese Tasche natürlich nicht ganz leer, das habt ihr ja gesehen, da ist tatsächlich auch noch was drin. Aber das ist jetzt nicht, die meisten haben das von euch, aber für die, wo es nicht haben, die dürfen es dann mitnehmen. Und zwar unser neues Erfüllt, das ist das Thema vom Liebenzeller Gemeinschaftsverband in der Predigtreihe von der Mirjam und ist praktisch jetzt Thema, gerade in diesen letzten Montag gewesen, wer das Heft noch nicht nach Hause bekommt, nicht in der Briefschalter, wo dann der andere Brief von der Nachlassgericht drin sein könnte, sondern wo, wer das nicht bekommen hat, noch nicht, nimmt wenigstens das mit. Und das ist gut, da ist ein wichtiger Inhalt. Genau.